Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen werden, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Wir bitten dich, o Herr, suche uns heim und reinige unser Gewissen, damit dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, wenn er kommt, eine wohl vorbereitete Wohnung finde. Er, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, ich will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet von all euren Befleckungen. Ich will euch reinigen von all eurem Götzendienst. Ich will euch ein neues Herz verleihen und euch einen neuen Geist eingeben. Ich will das steinerne Herz aus eurer Brust entfernen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen. Diese Worte des Propheten Ezechiel ergeben ein ausgezeichnetes Motto für die Fastenzeit, in die sie, liebe Gläubige, die folgenden Gedanken einführen möchten. Wenn wir kurz einen Blick auf die Geschichte der Fastenzeit werfen, so ist ihr geistiger Ursprung im folgenden Wort des Herrn zu finden. Es werden Tage kommen, da ihnen der Bräutigam, nämlich Christus, entrissen wird. Dann werden sie fasten. Christus antwortete damit auf eine Frage der Jünger des Johannes, warum die Pharisäer und sie, die Johannesjünger, so viel fasteten, seine des Heilandes Jünger aber nicht. Den Jüngern und Aposteln wurde der Bräutigam durch den Tod am Kreuz in grausamster Weise entrissen. Und so fastete man im 2. Jahrhundert in heiliger und gläubiger Trauer am Karfreitag und am Karsamstag aufs Strengste. Viele genossen an diesen beiden Tagen weder Speise noch Trank. Im 3. Jahrhundert hatte sich die Übung des Fastens auf die Werktage der ganzen Karwoche ausgedehnt, aber mit unterschiedlicher Strenge. Kaum 100 Jahre später, am Ende der Martyrerzeit, nach Eintritt des Friedens für die Kirche unter Kaiser Konstantin, war das Fasten vor Ostern auf 36 Tage angewachsen. Bei der Festlegung der Fastenzeit auf die uns bekannten 40 Tage durch das Konzil von Nicea im Jahre 325 war zweifellos das Beispiel des Herrn maßgebend, der selbst 40 Tage in der Wüste gefastet hatte. Durch viele Jahrhunderte hindurch galt die Fastenzeit als eine Stütze der katholischen Lebensordnung, als eine Art Gottesfriede. In dieser Zeit ließen die Gläubigen, soweit es möglich war, Handel und Gewerbe ruhen, Gerichte und Theater waren geschlossen. Man erneuerte sich durch Belehrung und Buße und sammelte neue Kraft, um mit dem auferstandenen und triumphierenden Heiland zu einem neuen, heiligen Leben aufzuerstehen. Weil man die Sonntage als Festtage und nicht als Fasttage betrachtete, an denen nicht gefastet wurde, begann die Kirche die Fastenzeit 4 Tage vor dem ersten Fastensonntag, am Mittwoch, um so auf volle 40 Tage zu kommen. Dieser Tag erhielt später aufgrund der sogenannten Einäscherung der öffentlichen Büße den Namen Aschermittwoch. Welch hohen Stellenwert die Fastenzeit in der Kirche besaß, belegt ein Wort des weisen und milden Papstes Benedikt XIV. Aus dem Jahre 1741. Wörtlich sagte er: In der Beobachtung der Fasten liegt die Zucht unserer Heerschar. Durch sie unterscheiden wir uns von den Feinden des Kreuzes Jesu Christi. Durch sie wenden wir die Geißel des göttlichen Zornes von uns ab. Durch sie, während des Tages von himmlischer Hilfe geschützt, stärken wir uns gegen den Fürsten der Finsternis. Wenn diese heilige Übung nachlässt, so geschieht dies zum Nachteil der Verherrlichung Gottes, zur Schmach der katholischen Religion, zur Gefährdung der christlichen Seelen. Uns kann kein Zweifel behelligen, dass diese Nachlässigkeit eine Quelle von Leiden und Unheil in den öffentlichen Angelegenheiten der Völker und aller Art von Missgeschick für die Einzelnen bedeutet. Soweit Papst Benedikt XIV. Dieses Papstwort, das auch heute noch nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat, soll uns im Folgenden helfen, auch über Sinn und Geist der Fastenzeit nachzudenken. Die ganze Kirche versammelt sich am Aschermittwoch zu einem weiten Weg. 40 Tage wandert sie in Fasten und Buße dem österlichen Triumph entgegen und leitet ihre Kinder dazu an, das Geheimnis des Todes und der Auferstehung des Herrn aufs Neue in sich lebendig werden zu lassen. Wenn wir uns bereitwillig von der Kirche als unsere Mutter führen lassen, wenn wir unser Herz wirklich dem Heiligen Geiste öffnen, dann werden wir zur wahren Freude und zum Lichte der Auferstehung gelangen. Aber dieser Weg ist schwer. Schwer wie der Weg des jüdischen Volkes durch die Wüste, 40 Jahre lang. Damals ließen Hunger, Durst und Erschöpfung das Volk gegen Moses murren. Versuchungen, von der Liebe Gottes zur Prüfung auferlegt, bedrängten die Herzen der Israeliten, die sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurücksehnten. Dieser Weg ist so schwer wie der Weg des Propheten Elias zum Gottesberg Horeb. Er ist so läuternd und zugleich belastend wie die 40 Tage und 40 Nächte für Christus, unseren Herrn und Erlöser, in der Wüste schwer waren. Aber zwischen Ägypten und Kanaan schickte Gott das Manna, die Wachteln und das Wasser, das aus dem Felsen sprudelte, Sinnbilder der künftigen Heilsgüter, um die Hungernden und Dürstenden wieder aufzurichten. Und der Prophet Elias, der sich in der Wüste verzweifelt unter dem Ginsterbusch niedergelegt hatte und in einen Schlaf gesunken war, von dem er am liebsten nicht mehr aufgewacht wäre, wurde vom Engel Jahwes geweckt, um vom Brot zu essen und vom Wasser zu trinken, das der Engel ihm im Auftrage Gottes brachte. Er schöpfte daraus die Kraft, zum Berge Horeb zu wandern, auf dem ihm Gott im geheimnisvollen, leisen und sanften Säuseln erscheinen sollte. Auch Christus wurde in der Wüste von Engeln bedient. Diese großen Bilder der Heiligen Schrift beherrschen die Fastenzeit, diese Gott wohlgefällige Zeit, die Zeit des Erbarmens und des Heiles. Die Kirche fordert von uns ein ernstes und doch freudiges Fasten als notwendige Reinigung von unseren Sünden und als sichtbares Zeichen der Reue. Die Fastenzeit als Bußzeit will uns aber auch an unsere Vergänglichkeit erinnern. Ihr Beginn, der Aschermittwoch, ist sogar völlig von diesem Gedanken erfüllt. Staub bist du, und zum Staube wirst du zurückkehren. Gott hat als Erster dieses Wort gesprochen. Es galt Adam nach dessen Sündenfall. Die Kirche wiederholt es für uns am Aschermittwoch, um uns an die Wirklichkeit des Sterbens, des Todes zu erinnern. Die Asche, die der Priester am Aschermittwoch den Gläubigen auf das Haupt streut, hat keine Festigkeit. Ein leichter Luftzug genügt, um sie in alle Winde zu zerstreuen. Dies ist ein Bild unserer Vergänglichkeit, unseres Nichts. Betend bekennen wir dies mit dem Psalmist. O Herr, mein Dasein ist wie ein Nichts vor dir. Wie nötig hat es unser Stolz, unsere Eitelkeit und unser Eigendünkel, diese Wahrheit zu begreifen. Aber ebenso sollen wir begreifen, und zwar mit großer Dankbarkeit, dass Gottes Schöpfermacht uns aus diesem Nichts mit unendlicher Liebe emporgehoben hat, um uns sein Leben mitzuteilen. Wegen unserer Sünden können wir aber nicht zu Gott gelangen, ohne zuvor durch die dunkle Wirklichkeit des Todes hindurchgegangen zu sein. Jesus Christus aber, der sich uns in allem gleich machen und selbst dem Tode unterwerfen wollte, gibt jedem von uns die Kraft, ihn aus Liebe anzunehmen, wie er ihn am Karfreitag angenommen hat. Die betende und betrachtende Auseinandersetzung mit dem eigenen Sterben während der Fastenzeit ist eine der nützlichsten Beschäftigungen, der man nachgehen kann. Sagt doch die Heilige Schrift: Bedenke bei all deinen Werken das Ende, und du wirst in Ewigkeit nicht sündigen. Das Denken an den Tod bewahrt uns davor, unser Herz an Dinge und Menschen zu hängen, die uns von Gott wegführen oder auf dem Wege zu ihm hindern. Das Denken an den Tod lässt uns begreifen, dass letztlich alles unnütz ist, was nicht dazu dient, Gott zu lieben und ihm zu dienen. Oder wie der heilige Johannes vom Kreuz es sagt: In der letzten Stunde wird nach deiner Liebe gefragt. Wenden wir uns noch einmal dem Gedanken der Buße zu. Die Fastenzeit ist ja ihrem Sinn und Geiste nach die hohe Zeit der Buße. In der Epistel der Heiligen Messe vom Aschermittwoch stehen folgende grundlegende Sätze. So spricht der Herr: Bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen unter Fasten, Weinen und Wehklagen. Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider, und bekehrt euch zum Herrn, eurem Gott. Das Zerreißen der Kleider, genauer des Obergewandes, war bei den Juden Ausdruck der Trauer und des Schmerzes, aber auch Ausdruck der Buße. Der Prophet Joel, von dem diese Worte stammen, weist eindringlich darauf hin, dass äußere Zeichen der Buße nicht genügen, wenn sie nicht zuerst innerlich, in der Seele, im Herzen vollzogen werden. Nur das äußere Zeichen allein ist Heuchelei. Wie das Zerreißen der Herzen aussehen sollte, wollen wir aus einer Fastenpredigt des Maximus von Turin aus dem 5. Jahrhundert entnehmen. Er sagte: Uns, meine Brüder, hat der unbesiegbare Kämpfer Jesus Christus diese ehrwürdige Zeit der Quadragesima, das ist der Fastenzeit, geschenkt. Lösen wir uns daher von den fleischlichen Begierden und bändigen wir unseren Leib durch das Fasten, um die Tugenden unserer Seele zu nähren. Fasten soll in uns die verderbliche Zügellosigkeit, Fasten soll jegliche Ungerechtigkeit. Fasten sollen Hass und Streit. Verzichten wir auf festliche Gelage, aber verzichten wir noch viel mehr auf unsere Laster. Was hat es für einen Sinn, das Fasten der 40 Tage einzuhalten, wenn man das innere Gesetz des Fastens nicht beachtet? Was hat es für einen Sinn, den Festgelagen fernzubleiben, wenn man die Tage mit Zänkereien verbringt? Was hat es für einen Nutzen, auf das Brot zu verzichten, das euer Eigentum ist, wenn ihr den Armen das Lebensnotwendige vorenthaltet? Das Fasten des Christen, der sich körperliche Entbehrungen auferlegt, muss eine Stärkung für den Geist sein. Das Fasten des Christen muss den Frieden nähren und nicht den Streit. Was hat es für einen Sinn, auf Fleischgenuss zu verzichten, wenn aus deinem Munde böse Worte hervorgehen, die schlimmer sind, als wenn man alles isst? Wozu deinen Magen durch Fasten heiligen, wenn du deinen Mund mit Lügen besudelst? Nur dann hast du ein Recht, in die Kirche zu gehen, wenn du dich des habgierigen Wuchers enthältst, der deinen Wandel mit tödlichen Schlingen umstrickt. Nur dann darfst du zu deinem Herrn beten, wenn dein Herz frei ist von Neid. Nur dann darfst du an deine Brust schlagen, wenn du daraus alles böse Verlangen vertrieben hast. Das ist also, meine viellieben Brüder, der wahrhaft christliche Hunger, und das ist die Speise gottgetreuer Seelen, wenn die Keuschheit das Fasten heiligt und die Geduld es verklärt, wenn die Güte es erwärmt und die Demut ihm all seinen Wert verleiht. Ahmen wir nach besten Kräften die Quadragesima Christi durch die Übung solcher Tugenden nach, dann werden wir durch das doppelte Fasten des Leibes und der Seele die Gnade Gottes erlangen. Amen. Noch einen Gedanken zur Fastenzeit vom heiligen Bischof und Kirchenlehrer Augustinus. Es gibt ein doppeltes Almosen. Das eine kommt aus deinem Herzen, wenn du dem Bruder seine Sünde verzeihst. Das andere aus deiner Hand, wenn du dem Bedürftigen Brot reichst. Kein größeres Almosen kann es geben, als einem jeden von Herzen zu verzeihen, was er uns Böses getan. Der aber ist im Grunde sich selber Feind, der einen anderen hasst. Nur empfindet er nicht, was er sich selber Böses tut, und so wütet er gegen den anderen, und die Gefahr, in der er schwebt, ist umso größer. Die Wut gegen den anderen nimmt ihm die Empfindung für sich selbst. Du sollst deinen Feind lieben, aber wie soll sich das zeigen, was soll ich ihm wünschen? Dass er gesund sei in diesem Leben, aber wenn es für ihn gar nicht gut ist, dass er reich werde, aber wenn ihn Reichtum verblendet, dass er ein Weib gewinne, aber wenn er nur Bitterkeit davon hat, dass er Kinder bekomme, aber wenn sie missraten. Unverlässlich ist, was du deinem Feind so wünschen könntest, und vergänglich ist es. Aber wünsche ihm, dass er das ewige Leben erlange. Wünsche ihm, dass er dein Bruder werde. Siehe, wie Christus seine Liebe bezeigt hat. Nämlich, er wollte nicht, dass seine Verfolger blieben, was sie waren. Er betete für sie. Lasset uns beten. Wir bitten dich, o Herr, begleite die begonnenen Fasten mit gnädiger Huld, damit wir die Entsagung, die wir dem Leibe nach beobachten, auch mit deiner lauteren Gesinnung üben. durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.